Worüber lächelst du?
Nichts, sagte ich. Nur so ein Gedanke. Ich drückte ihre Hand. Da kommt es, sagte sie. Ich sah die Häuserreihe hinunter. Schwarz und käferartig kroch dort hinten das Taxi den Anstieg herauf. Käferartig hielt und zögerte es an der Kreuzung, ehe es vorsichtig rechts heraufkrabbelte, wo die Straße denselben Namen trug wie die, auf der wir standen. »Soll ich ihm hinterherrennen?« sagte Tonje. »Nein, wieso? Das kann ich doch genauso gut machen wie du.« Ich griff nach dem Koffer und ging die Treppe zur Straße hinauf. Tonje folgte mir. »Ich gehe zur Kreuzung runter«, sagte ich, »und nehme es von da aus, aber ich rufe dich heute Abend an. Okay?« Wir küssten uns, und als ich mich an der Kreuzung umdrehte und das Taxi gleichzeitig den Hang hinunter zurücksetzte, winkte sie. »Knaus Gott«, sagte der Taxifahrer, als ich die Tür öffnete und den Kopf hineinsteckte. »Ja, genau«, antwortete ich. »Ich muss zum Flughafen.« »Setzen Sie sich, ich nehme Ihren Koffer.« Ich setzte mich auf die Rückbank und lehnte mich zurück. Taxis, ich liebe Taxis. Nicht die, mit denen ich betrunken nach Hause kam, sondern die Wagen, mit denen ich zu Flughäfen oder Bahnhöfen fuhr. Gab es etwas Besseres, als auf der Rückbank eines Taxis zu sitzen und auf dem Weg in die Ferne durch Städte und Vorstädte kutschiert zu werden? »Das ist eine fiese Straße«, meinte der Fahrer, als er sich hinters Steuer setzte. »Ich hatte schon gehört, dass sie sich teilt, bin selber aber noch nie hier gewesen. In 20 Jahren nicht. Merkwürdig, nicht wahr?« »Ja«, sagte ich. »Ich glaube, ich bin schon überall gewesen. Das muss die letzte Straße sein, in der ich noch nicht gewesen bin.« Er lächelte mich im Rückspiegel an. »Fahren Sie in Urlaub?« »Nein«, antwortete ich. »Das nun nicht gerade. Mein Vater ist heute gestorben. Ich muss die Beerdigung vorbereiten. In Christianshand.« Damit hatte die Konversation ein Ende. Ich saß reglos da und starrte während der gesamten Fahrt die Häuser an, dachte an nichts Bestimmtes, starrte nur. Minde, Farntoft, Hopp, Tankstellen, Autohändler, Supermärkte, Einfamilienhaussiedlungen, Wald, Wasser, Bauland. Als wir das letzte Stück der Strecke erreichten und ich den Tower des Flughafens sehen konnte, suchte ich meine Karte aus der Innentasche und lehnte mich vor, um abzulesen, was das Taxameter anzeigte. 320. Besonders schlau war es natürlich nicht gewesen, ein Taxi zu nehmen. Der Bus kostete bloß ein Zehntel. Und wenn es etwas gab, wovon ich nicht viel hatte, dann war es Geld. »Bekomme ich eine Quittung über 350?«, sagte ich und reichte ihm die Karte nach vorn. »Ja, sicher«, sagte er, zupfte sie mir aus der Hand, zog sie durch das Lesegerät, das unmittelbar darauf einen Beleg herausknatterte. Er legte ihn mit einem Stift auf einen Block, den er mir reichte. Ich unterschrieb, er riss die zweite Quittung ab und gab sie mir. »Vielen Dank«, sagte er. »Vielen Dank«, erwiderte ich. »Ich hole das Gepäck selbst heraus.« Obwohl der Koffer schwer war, trug ich ihn am Griff, als ich in die Abflughalle ging. Ich hasste diese kleinen Rädchen. Erstens, weil sie feminin waren, will sagen, eines Mannes nicht würdig, denn ein Mann sollte tragen, nicht rollen. Zweitens, weil sie eine Vorstellung vom Bequemen, von Abkürzungen, Einsparungen, Vernunft abgaben, die ich verabscheute und der ich mich widersetzte, wo immer ich konnte, selbst dort, wo sie am kleinsten und unbedeutendsten war. Warum sollte man in der Welt leben, ohne das Gewicht der Welt zu spüren? Waren wir etwa Bilder? Und worauf sparte man eigentlich, wenn man seine Kräfte sparte? Ich setzte meinen Koffer mitten in der kleinen Halle ab und blickte zu der Tafel mit den Abflugzeiten hinauf. Gegen 5 ging eine Maschine nach Stavanger, die ich problemlos erwischen würde, aber auch um 6. Da ich es liebte, auf Flughäfen zu sitzen, vielleicht sogar noch mehr als in Taxis zu sitzen, entschied ich mich für den späteren Flug. Ich wandte mich um und sah zu den Schaltern hinüber. Abgesehen von den 3 Schaltern ganz innen, an denen die Schlange chaotisch aussah und lang war und ich anhand der so gut wie ausnahmslos leicht bekleideten Fluggäste und des vielen Gepäcks und der Laune, die so gut war, wie sie es nur nach ein paar Gläsern wird, begriff, dass es per Charter in den Süden ging, herrschte kein großer Andrang. Ich löste das Ticket, checkte ein und bummelte zu den Münztelefonen an der gegenüberliegenden Wand, um Ingvar anzurufen. Er ging sofort an den Apparat. »Hallo, ich bin's, Karl Ove«, sagte ich. »Der Flieger geht um 17:45, dann bin ich um 18:45 auf Sola. Kommst du mich abholen?« Kann ich machen. Hast du noch was gehört? Nein, ich habe Gunnar angerufen und ihm gesagt, dass wir kommen. Er wusste auch nicht mehr. Ich denke, wir fahren früh los, dann können wir noch im Beerdigungsinstitut vorbeischauen, ehe es zumacht. Morgen ist ja Samstag. Ja, sagte ich. Das klingt gut. Dann bis nachher. Ja, bis nachher. Ich legte auf und stieg die Treppe zum Café hinauf, kaufte mir eine Tasse Kaffee und eine Zeitung, suchte mir einen Tisch mit Aussicht auf die Halle und hängte meine Jacke über die Rückenlehne, während ich einen Blick durch den Raum warf, um zu sehen, ob es dort jemanden gab, den ich kannte, und setzte mich. Der Gedanke an Vater tauchte seit Ingves Anruf regelmäßig auf, jedoch ohne mit Gefühlen verbunden zu sein. Immer nur als nüchterne Feststellung. Wahrscheinlich, weil ich darauf vorbereitet gewesen war. Seit jenem Frühjahr, in dem er meine Mutter verlassen hatte, kannte sein Leben nur eine Richtung. Wir begriffen es damals nicht, aber irgendwann überschritt er eine Grenze, und von da an wussten wir, dass alles Mögliche mit ihm passieren konnte. Auch das Schlimmste. Oder das Beste, je nachdem, wie man es sah. Ich hatte mir lange seinen Tod gewünscht, aber als mir klar wurde, dass sein Leben möglicherweise bald vorbei sein würde, fing ich an, darauf zu hoffen. Wenn im Fernsehen tödliche Unfälle in seiner Gegend gemeldet wurden, ob nun Brände oder Autounfälle, tote Männer, die im Wald oder Meer gefunden wurden, war mein unmittelbares Gefühl Hoffnung. Vielleicht ist es Vater. Er war es jedoch nie. Er kam durch. Er lebte weiter. Bis jetzt, dachte ich, und betrachtete die Menschen, die sich in der Halle unter mir bewegten. In 25 Jahren würde ein Drittel von ihnen tot sein. In 50 Jahren würden zwei Drittel, in 100 alle tot sein. Und was blieb dann von ihnen? Was war ihr Leben wert gewesen? Gähnende Kiefer und leere Augenhüllen irgendwo unter der Erde? Vielleicht würde ja wirklich der Tag des jüngsten Gerichts kommen und all diese Knochengerüste und Schädel, diese Menschen, die im Laufe der Jahrtausende auf unserer Erde gelebt hatten, würden ihre klappernden Knochen einsammeln, aufstehen und in die Sonne blinzeln und zu Gott hinaufschauen, der allmächtig und gewaltig mit einer Wand aus Engeln über und unter sich, am Himmel thronend, über sie richten sollte. Über der grünen und herrlichen Erde erklängen die Posaunen, und von allen Wiesen und Tälern, allen Ufern und Ebenen, allen Meeren und Wassern erhöben sich die Toten und gingen zu Gott, dem Herrn, würden zu ihm gehen, gerichtet und in die Flammen der Hölle gestürzt, gerichtet und zum Licht des Himmels erhoben werden. Auch alle, die hier unterwegs waren mit ihren Trolleys und Tax-Free-Tüten, ihren Taschenbüchern und Bankkarten, ihren parfümierten Achselhöhlen und Brillen, ihren gefärbten Haaren und Rollatoren, würden dann zu neuem Leben erweckt werden und ein Unterschied zwischen ihnen und den Menschen, die im Mittelalter oder in der Steinzeit gestorben waren, ließe sich nicht erkennen, denn sie waren die Toten, und die Toten sind die Toten, und die Toten würden am Tag des jüngsten Gerichts gerichtet werden. Aus dem innersten Teil der Halle, wo sich die Gepäckbänder befanden, näherte sich eine Gruppe von etwa 20 Japanern. Ich legte die rauchende Zigarette auf den Aschenbecher, trank einen Schluck Kaffee und folgte ihnen mit den Augen. Ihre Fremdartigkeit, die nicht von ihrer Kleidung oder dem Aussehen herrührte, sondern allein mit ihrem Verhalten zusammenhing, zog mich an. Und in Japan zu leben, umgeben von dieser Fremdartigkeit und all dem, was man sah, aber nicht verstand, dessen Bedeutung man eventuell erahnte, ohne ihrer jemals sicher sein zu können, war etwas, wovon ich seit langem geträumt hatte. In einem japanischen Haus zu sitzen, spartanisch und schlicht, mit Schiebetüren und Papierwänden, die für eine Zurückhaltung bestimmt waren, die mir und meinem nordeuropäischen Ungestüm zutiefst fremd war, wäre fantastisch. Dort zu sitzen, einen Roman zu schreiben und zu sehen, wie die Umgebung langsam und unmerklich das Geschriebene formte, denn unser Denken ist natürlich ebenso eng verbunden mit der konkreten Umgebung, von der wir ein Teil sind, wie mit den Menschen, mit denen wir sprechen, und den Büchern, die wir lesen. Japan, aber auch Argentinien, wo das Europäische und Vertraute eine ganz andere Färbung angenommen hatte, sich an einen völlig anderen Ort begeben hatte, und die USA in einer der kleinen Städte oben in Maine beispielsweise mit ihrer südnorwegischen Natur. Was mochte dort alles entstehen? Ich stellte die Tasse ab und griff erneut nach der Zigarette, drehte mich auf dem Stuhl um und schaute zum Gate hinüber, wo bereits eine ganze Reihe von Reisenden saß, obwohl es erst ein paar Minuten vor fünf war. Doch jetzt stand Bergen auf der Tagesordnung. Ein eiskalter Windstoß durchwehte mich. Vater ist tot.